Herzlich willkommen im Müllermex Kellerkino zu einer weiteren Episode von Jan and Uli vs. Evil. Mein Name ist Jan C. Müller und mir zugeschaltet ist Uli, J. Anders.
Uli, oh, warte, ich höre meine Ukulele. Ich habe jetzt meine Ukulele schon gegriffen. Ah, zu spät, aber machen wir gleich. Nee, mir geht's gut. Ich habe leider den Film geguckt, den wir heute besprechen. Also ihr könnt euch heute auf einen 4-stündigen Rant von mir vorbereiten. Was eine Scheiße. Also ich sitze wieder in Kroatien am Meer, auch nur noch eine Woche, da bin ich ehrlich auch wieder zurück. Dann gehe ich auch arbeiten, versprochen, Chef. Und bis dahin alles fein. Und bei dir so?
Ja, wir haben den Film beide gesehen. Wir waren beide im Kino und haben uns Insidious, den neuesten Teil des Insidious-Franchises, nicht zu verwechseln mit Conjuring. Das sind die beiden großen Franchises mit Patrick Wilson in der männlichen Hauptrolle. Ich habe die immer ein bisschen durcheinander geschmissen. Das eine basiert natürlich auf Tatsachen und Insidious ist allerdings rein fiktional.
Oh, ein Glück, das wäre ja was, wenn das noch echt wäre.
Nee, und ich sag's ganz ehrlich, ich habe mit den Insidious-Filmen nie wirklich viel anfangen können. Es gibt ja diese echten Insidious-Filme sozusagen. Und dann gab es aber noch Insidious The Last Key.
Ich muss ja sagen, ich habe nach dem dritten Insidious aufgehört, nach dieser Langeweile in diesem tollen Haus, habe ich einfach in den Sack gekloppt. Ich muss ja zu meiner Schande sagen, da bist du mir ja zum Glück geschmackstechnisch völlig voraus. Ich mochte ja, als ich den ersten Insidious gesehen habe, mochte ich den ja. So. Ne? Also fand ich mal. Also das war jetzt irgendwie Poltergeist für Hardcore-Leute, ne? Aber ist ja eigentlich Poltergeist. Aber den fand ich damals ganz gut. Und dann hat es auch echt ganz rapide nachgelassen. Und jetzt haben wir den neuen Film gesehen. Diesmal auch von dem Hauptdarsteller selber gedreht, aber darüber ranten wir gleich. Ich finde ja Insidious The Red Door ist ja das schlechteste Nightmare on Elm Street 3 Remake, was jemals gedreht wurde. Der ganze Film ist Nightmare on Elm Street 3. Sogar der Junge, also der taubstumme Junge bei Nightmare on Elm Street 3 ist der Hauptdarsteller aus diesem Film. Er kann ein bisschen mehr sprechen, aber ansonsten ist das derselbe Film. Alt ohne Freddy Krueger, ohne dass er gut ist. So, und das deswegen gute Nacht da draußen.
Na, pass auf, also so einfach machen wir es uns heute nicht. Bei mir ist es ein bisschen anders. Also, wie gesagt, ich konnte mit den Insidious-Filmen nie wirklich was anfangen. Ich fand auch dieses Big Bad, diesen Dämon, der ja auch hier wieder auftaucht, wo ich immer gesagt habe, das ist für mich eine Mischung aus Darth Maul und dem Nachtalb.
So ein bisschen.
So, ne? Ich finde den auch überhaupt nicht bedrohlich.
Nee.
Das hat mir irgendwie nie so gefallen. Genauso fand ich halt auch diese Idee, wir töten einfach Lin Shaye schon im ersten Teil. Ne, mhm. Die eine der großartigsten Schauspielerinnen in dieser Filmreihe ist. Und holen sie dann aber immer irgendwie in Rückblenden oder Videos oder Geisterscheinungen oder was auch immer wieder zurück. Das war, fand ich immer so ein bisschen verzweifelt. Das hat mich so ein bisschen an Saw erinnert. Ne? Tobin Bell, ja, wir haben den blöderweise umgebracht. Ziemlich doof, aber hier ist er nochmal. Und ja, ich habe mich schwer mit den Filmen getan. Die waren mir ein bisschen nicht konkret genug in ihrer Mythologie. Ich fand dieses Further, das Ewigreich oder wie Vincent Raven es nennen würde, die Anderswelt.
Was ist aus Vincent Raven geworden?
Er ist, glaube ich, ein totaler Schwurbler geworden.
Okay.
Das war mir immer alles ein bisschen zu versponnen und nicht ausgearbeitet genug und sie haben sich da so ein bisschen drauf ausgeruht. Und die immer ewig gleichen Jumpscares. Das hat mich irgendwie gar nicht gekriegt. Also, James Wan ist auch meiner Meinung nach jetzt nicht so der Horrorregisseur schlechthin. Und umso mehr, sage ich jetzt ganz ehrlich, umso mehr empfand ich bei Insidious The Red Door ein, zwei Elemente durchaus als erfrischend. Ich finde den Film, bevor du jetzt ausrastest, nicht gut. Mhm. Aber ich finde ihn innerhalb dieses Franchises in Ordnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Patrick Wilson, der jetzt hier zum ersten Mal nicht nur eine der männlichen Hauptrollen, sondern eben auch die Regie übernommen hat, da einen guten Job gemacht hat. Ich finde den streckenweise sehr, sehr gut inszeniert und ich finde, dass er mit diesem üblichen Besteck, was man bei Insidious offensichtlich benutzen muss, hier und da ein bisschen cleverer agiert als seine Vorgänger James Wan, Lee Whannell, Adam Adam, ich sage immer Adam. Also keine Vollkatastrophe. Ganz ehrlich nicht. Und ich verstehe, was du meinst mit Parallelen zu Nightmare on Elm Street 3. Der Film spielt nicht in einem Heim für schwer erziehbare Kinder oder nervliche, ja, gechallengte Kinder, sondern der spielt auf einer Highschool.
Ja.
Und spielt logischerweise etliche Jahre nach dem letzten Teil. Die Familie, um die es geht, also vorrangig Vater Josh und Sohn Dalton, die Lamberts, haben nach den Ereignissen der letzten Filme, in denen sie eben immer wieder in dieses Ewigreich geraten sind, in die Anderswelt, in das Förde,
in das Dunkle.
Ne? Weil eben diese beiden, Vater und Sohn, sind ja zur Astralprojektion fähig. Also man würde da auch sagen, Seelenwanderung ist, glaube ich, ungefähr das Gleiche. Ne? Ich kenne mich nicht so aus. Haben beschlossen, sich ja das wegzuhypnotisieren zu lassen, die Erinnerung, um endlich mit der Vergangenheit abschließen zu können. Und das war, wie sich dann rausstellt, nicht die beste Entscheidung, denn als der Sohnemann dann eben zur Highschool geht, um Kunst zu studieren, bricht das wieder aus ihm raus. Und das, fand ich, war der erste Kunstgriff, die Idee, wie sein Unbewusstes da aufgeknackst wird durch die Kunstlehrerin. Das fand ich gemessen an Insidious relativ clever.
Also was mich daran schon wieder aufgeregt hat, also Insidious, der vierte Teil, ist ein Horrorfilm. Die erste Horrorszene, die passiert, ist in Minute 27 und da fliegt ein Bettlaken durch die Gegend. Ne? Also da war ich schon kurz vorm, ich gehe jetzt raus und verprügel den Mann an der Popcornmaschine. Und dann bin ich wieder reingegangen und dann war die Kunstlehrerin da, von der du erzählt hast. Was mich ja auch immer total aufregt, dass KunstlehrerInnen, die etwas in Menschen bewegen, entweder einen slawischen oder einen mexikanischen Akzent haben müssen, um ihrer Arbeit nachkommen zu müssen. Sie müssen nehmen die Kreide und machen hier Kreise oder so. Ne? So müssen die klingen. Also ich fand, also um auf den Film gleich näher einzugehen, ich fand, es war überhaupt gar kein Horrorfilm. Das war bestenfalls ein mittelmäßiger TV-Streifen, wo der Regisseur, du sagst es, der Hauptdarsteller, der sonstige Hauptdarsteller der Reihe, Patrick, auf einmal das Ruder in die Hand kriegt und sagt, die Geschichte, die ich noch zu Ende erzählen wollte, also hier, da ist mein Vater und ich natürlich verdränge. Aber diese Müdigkeit durchs Verdrängen, die mich da erhascht, reflektiert auf meine Familie. Was? Rotz. Entschuldigung. Das war, also die Handlung war eine mittelmäßige gute Zeiten, schlechte Zeitenfolge. So, die Horrorelemente, die da drin sind, alle vier passieren so gestreut, dass du den Film überhaupt nicht als Horrorfilm wahrnimmst. Das ist ein Coming-of-Age-Drama eines autistischen Kindes, was ein bisschen verdrängt hat, was in seiner Jugend passiert ist, weil alle in der Familie sich dafür entschieden haben, Papa ist mal mit einem Baseballschläger auf uns losgegangen und wollte uns alle umbringen und wollte uns mit dem Hammer den Kopf einschlagen. Aber seitdem wir den hypnotisiert haben, früher hieß
es... Pass auf, du sprichst ein bisschen in Rätseln für alle, die das nicht gesehen haben. Du musst das auch ein bisschen erklären, Alter. Nee.
Doch. Na gut.
Und ganz ehrlich, alles, was du gerade runtergelabert hast, wäre diese Scheiße von Ari Aster gewesen, würdest du dir jetzt hier voll einen rauskurbeln.
Nee, weil Ari Aster... Doch, nein,
doch,
stopp.
Doch,
nein.
Doch, nee, nein, ganz nein. Kurz. Ich habe bei Ari Aster, warte ich heute noch auf das erste Horrorelement. Nach Wie? Drei Filmen.
Moment, bei Ari Aster, fangen wir mal an, bei Midsommar, die Eltern, die sich...
Nee, wir reden jetzt nicht über Ari Aster, wir reden jetzt über Insidious the Red Door. Und was ich erklären will, ist, ja, Papa war mit dem Baseballschläger hinter den Kindern her, weil er nämlich aus der Anderswelt besessen war von einem Dämon, oder? Ja, also das war ja gar nicht Papa. Das muss man mal ein bisschen erklären. Und das war mit einer der Gründe, warum das dann eben weghypnotisiert wird bei ihm und beim ebenfalls zur Astralprojektion fähigen Sohnemann. Also es ist nicht so, als wäre das nicht irgendwo schlüssig. Das darfst du dem Film nicht absprechen.
Nein, aber es ist ein Horrorfilm und er hat kein einziges Horrorelement bis Minute 27. Es werden irgendwelche Dinge angerissen, also irgendwelche Personen aus den anderen Filmen, die auf Beerdigungen erscheinen, werden kurz angerissen.
Ja,
aber
das sind ja nicht irgendwelche Personen, das sind ja Personen aus den Filmen davor. Also man kann den Film kritisieren. Ich bin der Letzte, der den Film hochlobt, aber geh bitte fair mit dem Ding ins Gericht.
Aber
da sind irgendwelche Leute, die irgendwas sagen. Das kann man über jeden Film sagen.
Alter. Nein,
da aber irgendwelche hier der Typ, aber der boxt da irgendeinen Typen weg. Das ist Rocky.
Aber ich weiß.
Der boxt da irgendeinen Typen weg und dann schreit er nach irgendeiner Frau.
Aber
und dann gewinnt der irgendeinen Kampf. Also das, nee, so einfach geht es nicht.
Aber findest du nicht, dass der Film unglaublich langsam in die Pötte kommt? Unglaublich langsam in die Pötte kommt.
Auch das rechne ich dem an, weil ich finde, dass der sich endlich mal in dieser relativ zweidimensionalen Welt, die das Franchise da aufgemacht hat, endlich mal ein bisschen Zeit nimmt, die Charaktere ein bisschen zu erklären. Und ich finde tatsächlich diesen Vater-Sohn-Konflikt, den finde ich gut ausgearbeitet. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, teilzuhaben an den Problemen zwischen den Charakteren. Die waren das erste Mal nicht so platt, dass sie mir alle egal waren.
Ich fand es erschreckend, sie waren mir in ihrer Verkorkstheit in ihrer Rolle. Also es war komplett mono, was sie die ganze Zeit gefahren haben. Waren sie mir völlig egal. Also mir war tatsächlich, es gibt in dem Film, Dylan zieht in das Studentenwohnheim ein, wo er Kunst studieren will. Und da bekommt er eine Zimmergenossin und die studiert Mathe. Und die war mir von der Charakterzeichnung tiefer als alles andere drumherum, erschreckenderweise. Also mit
und
der,
die war für mich typisches 80er Comic Relief-Element.
Stimmt.
Ne? Aber auch so, und das fand ich dann wieder ganz clever, auch so ein angekratzter Love Interest. Also selbst da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, klassisches Versatzstück, aber irgendwie ganz gut gerettet.
Tatsächlich fand ich mit, jetzt wo du gerade sagst, 80er Jahre, ich fand es eher 90er, es war ein bisschen für mich Lethal Weapon. So. Auch von der Art, wie sie an ihn rangeht und die Witze, die sie so reißt die ganze Zeit. Ne? Also ich hatte das Gefühl, dass Patrick Wilson einfach die ganze Zeit versucht hat, so nach dem Motto, ich trete ja immer nur in diesen Horrorfilmen an, in diesen Gruselfilmen, die von damals spielen und Conjuring, da spiele ich ja auch mit. Jetzt will ich meinem Charakter mal eine echte Tiefe geben, außer diesen leeren, erschrockenen Blick, den ich sonst so in den Filmen in die Kamera raunze. Und er hat dabei komplett vergessen, einen Horrorfilm zu machen. Auch die Reisen dann in die Anderswelt, wo es zum ersten Mal darum geht, um den Jungen, der bei diesem Fest...
Das heißt, Anderswelt.
Aber auf der Anderswelt. Dieser Junge, der sich auf diesem Fest von dieser Studentenvereinigung, da ist irgendwas passiert, da ist irgendein Junge gestorben, man erfährt nicht genau, was da passiert ist. Und dann erscheint da irgendein Geist, der dann sagt, man soll die Tür zumachen und da kotzt er dem ins Gesicht und so. Das ist so irgendwie so völlig unmotiviert mittendrin und dann kommt wieder so eine Slapstick-Szene, wie sie sich irgendwie was rausdrehen wollen. Das ist einfach so eine Aneinanderreihung von Betroffenheitsdingern, die nicht zünden.
Also ich gebe dir ein bisschen mit, das Ende hat mich auch nicht so gekriegt. Es geht halt, es wird dann doch ein bisschen banal. Also The Red Door ist tatsächlich einfach eine rote Tür, die symbolisiert so ein bisschen die blockierte Erinnerung von Vater und Sohn.
Die und kennt man
Tür
ja auch schon.
Dann irgendwann auf, genau, ja, das ist die Red Door, ne?
Mhm.
Ja, viel besungene.
Und die Lösung ist auch die gleiche.
Ja, die Lösung
Spoiler-Alarm.
Ist die gleiche. Ja. Aber es ist tatsächlich, also das ist alles ein bisschen platt. Und nochmal, ich sag's auch, es ist kein Meisterwerk. Es ist kein Film, wo ich sage, der kommt in meine Sammlung. Den
Nein.
muss ich haben, weil der so geil ist. Aber in diesem ganzen Conjureverse, in Cityverse, weiß nicht, ob man das so nennt,
ja,
ist das für mich jetzt mal einer, wo ich ein bisschen mitgegangen bin. Und auch wenn genau das passiert ist, was ich den anderen angekreist habe, ne, dass Lin Shaye wieder
Will this, will the real Lin Shaye please stand up?
Ja, ne, dass die plötzlich dann auch wieder irgendwie ihre Szenen bekommt. Ich mag Lin Shaye. Ich bin immer froh, wenn Lin Shaye irgendwo ist. Ne? Dann werden halt auch noch mal irgendwie Carl und Tucker heißen sie, glaube ich, ne?
Nee, ja.
Specs und Tucker. Specs und Tucker tauchen nochmal auf. Was sogar bei mir so eine Art Nostalgie ausgelöst hat, als jemand, der das Franchise gar nicht mag. Aber ich dachte, ah, da sind die Jungs wieder. Das war irgendwie alles okay. Ja, das Ende ist mir dann wieder zu beliebig. Es wird sich wieder auf die Anderswelt zu sehr verlassen. Und die ist mir auch, wie gesagt, einfach in ihrer Mythologie zu wenig ausgearbeitet.
Du und kannst was ich aber jetzt
sagen, ja, das ist hier so eine Art Jenseits und da sind Geister und Verlorene, da sind aber auch Dämonen und die wollen aber dann auch mit. Es ist so ein bisschen wie Poltergeist in Platt.
Es ist ein bisschen Poltergeist in Platt. Und was ich halt finde, ist, dass diese Anderswelt bei Stranger Things, da ist ja die Anderswelt wenigstens so, dass sie die gesamte Weltherrschaft übernehmen will. Und da ist ja dieses Riesenkonstrukt, was da unten stattfindet, ja einfach nur dafür da, um ein paar Leuten auf den Sack zu gehen. Also ich finde auch gar nicht die Wertigkeit dieser Dämonentruppe da unten, finde ich jetzt auch gar nicht so, wow. Das ist jetzt aber was echt Bedrohliches. Das trifft so ein paar von uns, so wie an einer Hai-Attacke sterben oder von der Biene erwischt werden, ne? So wenn man eine Allergie hat. Also da ist auch gar nicht so dieser Wumms dahinter. Das war ja bei Poltergeist, was ja wenigstens war wenigstens, man sagte, okay, an diesem Ort, weil da drunter ist dieser eine Indianerfriedhof, den wir einfach, wo wir die Häuser einfach draufgebaut haben. Und da ist es so, ja, die können so Astralreise machen und auf dem Weg dahin treffen die halt Leute, die nicht immer nett sind, ja, und dann gehen die denen hinterher.
So. Ja, also, wie gesagt, es gibt so ein, zwei clevere Elemente. Ich finde das immer, fand ich auch schon bei dem, ich weiß nicht, ob der dritte oder zweite Teil war, fand ich es ganz schön, wie die Ereignisse aus dem ersten Teil erklärt haben durch etwas, was erst im zweiten oder dritten Teil passiert ist, in der Anderswelt.
Ne? Ich glaube, das war im zweiten, lustig. Weil ja. der dritte Teil war nur in diesem blöden Haus und man hat die ganze Zeit überlegt, so, warum?
Ja, und das kratzen sie hier auch so ein bisschen an. Aber ja, also nichtsdestotrotz, ich finde von der ganzen Charakterausarbeitung und so hat der mir am meisten zugesagt. Es ist kein Film, der für mich ein Muss ist, aber ich glaube, wer Insidious mochte, wird den hier auch sehr mögen. Ich mochte ihn fast, obwohl ich Insidious gar nicht mag. Und ja, Conjuring ist auch nicht so meins.
Man schmeißt es ja auch irgendwann durcheinander.
Liegt aber auch an Patrick Wilson. Du kannst nicht einfach in diesen beiden großen Franchises mitspielen. Das geht nicht.
Ja, aber die werden ja auch gleich langatmig erzählt. Ne? Und die Schocks sind die gleichen. Ne? Also wenn es überhaupt Schocks gibt. Also dem Teil, wie gesagt, fand so wenig Schocks. Man erwartet da irgendwann Annabelle und wundert sich, warum kommt Annabelle eigentlich nicht durch die... Ah, stimmt, ist das andere Format. Ne? Und die Nonne, ach ja, Moment, die Nonne, das ist ja das andere Franchise. Also das wirft man ja alles komplett durcheinander. Also es ist tatsächlich... ganz, ganz, ganz langweiliges Horrorzeug.
Ist dir aufgefallen, und das fand ich wirklich, das ist für mich das Schlimmste an dem ganzen Film, dass Patrick Wilson auch im Abspannsong singt?
Ja. Ja.
Ja.
Und weißt du, was
das ist? Coverversion von Stay von Shakespeare's Sister.
Ja.
Mit Ghost zusammen. Und da ganz kurz mal, Tobi, es reicht mit den schlechten Coverversionen. Es reicht wirklich.
Also mir geht Entschuldigung, dann müssen wir das mal kurz abweichen. Ich bin ja ein Riesenfan von Ghost gewesen bis zu einem gewissen Punkt, ne? Aber was da jetzt so passiert in dem Ghost die Band-Universum, das kann man doch bei bestem Willen nicht mehr ernst nehmen. Also das werden ja nur noch schlechte Cover und es wird immer mehr eine Musical-Version von ABBA. Das ist ganz schlimm, aber egal. Ändern wir es mal ab.
Und dabei ist eigentlich ABBA die Musical-Version von ABBA. Ich glaube, dass wir nicht mehr lange brauchen, bis Ghost gemeinsam mit Florian Silbereisen irgendetwas. Aber das...
So. Und was mir am meisten auf den Sack gegangen ist, ne, okay, aber da habe ich ja auch ein persönliches Trauma. Der gruseligste Moment in diesem Film ist, wo Dylan gefangen ist von der Entität, die so ein bisschen aussieht wie... Wie hast du gesagt, Darth Maul und?
Der Nachtalb aus der unendlichen Geschichte.
Genau, der mit ein bisschen Leim am Körper in so eine Haribo-Colorado-Packung gefallen ist. So, der, ne? So, der hat den guten Dylan eingesperrt. Und da läuft eine Platte und diese Platte soll uns ganz viel Grusel erzeugen. Und Jan und ich, wir haben uns jetzt mal was vorbereitet, ne? Um euch diesen gruseligen Moment auch einmal komplett darstellen zu wollen. Weil ich finde es nämlich jämmerlich, dass man immer wieder diesen Song nimmt, um Leuten Angst zu machen. Jan, bist du bereit?
Ah, ja, absolut, absolut.
Hast du
die Ukulele geholt?
Ich habe die Ukulele sogar gestimmt. Ich gebe dir mal ein C, pass mal auf.
Warte. Also, oh. Warte, ich zieh die ganz enge Hose an.
Moment. Aber die ganz enge Hose, die Spandex.
Tiptoe from the garden, by the garden of the willow tree, and tiptoe through the tulips with me.
Tiny Tim, Tiptoe, Tiny Tim, einer der gruseligsten Menschen. Er war, glaube ich, in den 60ern ist er durchgestartet. Ein Musiker, der sich auf Lieder der 20er Jahre spezialisiert hatte. Und dieses Tiptoe Through the Tulips ist, glaube ich, sein Mega-Hit. Ganz stranger Charakter, lange, fettige Haare, enger Anzug, eine Stimme, die noch heller ist als die von Jan, hat seine Tochter Tulip genannt. Einer von diesen Typen, wo man sein Kind nicht mit alleine im Raum
lassen würde. Eine Stimme, die noch heller ist als meine?
Ja, gerade die du gerade angestimmt hast. Also nicht deine Sprechstimme. Du hast ja gerade sehr gekopft. Ne, so.
Mein fantastischen Mezzosopran.
Absolut, Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Ne? Aber Tiny Tim, könnt ihr gerne mal ein Foto angucken im Internet oder ein Video von ihm
angucken? Brauchst du nicht, eigentlich sieht ein bisschen aus wie ein schon mal gegessener Marilyn Manson. der Song ist ja von 68, also das ist, der ist ja nicht für das Incityverse.
Nein, aber die benutzen den halt, um ein gruseliges Gefühl zu erzeugen, was man halt ganz gerne mal macht, ne?
So. Was auch gut funktioniert, was nur totaler Quatsch ist, ist, dass der Song immer auf einem Grammophon gespielt wird, weil der gehört überhaupt nicht hin.
Das Lustige ist, das ist ein Grammophon und dann legen sie eine 45er-Single drauf. Das ist ja das Absurde an der Geschichte. Ja. Aber Tiny Tim wird auch ganz gerne mal mit Pee Wee Herman, auch ein Mann, mit dem man seine Kinder nicht in einem Raum gelassen hätte, der leider diese Woche von uns gegangen ist. Weißt du, was Pee Wee Herman eigentlich damals als Entschuldigung angebracht hat, als man bei ihm Kinderpornografie in der Wohnung gefunden hat? Das wären exotische Postkarten aus dem Ausland.
Das ist absurd, oder?
Entschuldigung, wir weichen gerade vom Thema. Nein, deswegen, Insidious braucht ihr nicht gucken. Also es sei denn, ihr seid mega Fans von dem Ding, aber Insidious braucht ihr eigentlich nicht gucken. Ja komm, sag ich, du kannst sagen.
Ich bin doch eigentlich mehr der Radikale. Ich bin da gar nicht so radikal. Ich habe mich an manchen Stellen relativ unterhalten gefühlt. Also es ist so, es gab ein paar, wie gesagt, ich bin kein Freund von diesen ewig gleichen Jumpscares, aber es gab so ein paar Momente, wo ich sage, gut inszeniert. Ich mag die Sequenz relativ am Anfang, am Ende der Beerdigung, als Josh seinen entfremdeten Sohn per WhatsApp kontaktiert und du im Hintergrund passiert da schon ein bisschen was. Dann gibt es diese erste Kunststunde. Das war für mich eine gute Szene. Ich finde diese MRT-Szene ganz gut. Und das hat alles für mich so ein bisschen rausgestochen aus diesem Insidious-Einheitsbrei. Obwohl er sich eigentlich der gleichen Mittel bedient. Nach hinten wird es mir dann wieder zu behäbig, zu gekannt, zu wiedergekäut. Nichtsdestotrotz ist es für mich so, James Wan hat Patrick Wilson sein Auto geliehen.
Okay.
Und Patrick Wilson hat es einfach viel besser eingeparkt, als es vorher stand.
Aber er hat doch nichts dreckig gemacht in dem Auto, er hat den Aschenbecher nicht voll gemacht, er ist auch nicht damit in den Drive-In gefahren und er hat auch keine netten Mädchen aufgegriffen, die per Anhalter fahren wollten. Also er hatte.
Ja, das Problem ist, er macht das fast alles, aber er leert den Aschenbecher am Ende wieder aus. Und das ist nicht in Ordnung.
Das Erschrecknis, dass du von den ganzen Szenen, die du genannt hast, war eine relative Horrorszene dabei und der Rest ist halt ein TV-Movie-Film über eine dysfunktionale Familie, so aus Holland.
Alter, hör auf, ich fange sonst wieder mit Ari Aster an.
Dann eine andere Frage. Wie findest du denn, dass A, die Rolling Stones schon die Lösung zu dem Film hatten und B, dass der Bild, was er malt, einfach aus Kettensägen-Massaker aus dem ersten Teil Baba ist, der mit seinem Hämmerchen vor der roten Tür steht, hat nur keine Maske
auf? Also das Letzteres ist deine Interpretation und jetzt werde ich dich ein bisschen erschrecken.
Ja.
Ich finde...
Ja.
Dass die das machen, was die Stones besungen haben, aber nicht drüber reden. Und dass die Stones zu keiner einzigen Sekunde erwähnt werden. Das fand ich eigentlich ganz nett.
Du meinst, es hätte doch passieren können, dass Ghost zusammen mit dem Regisseur eine Coverversion von Red Dog gespielt hätten?
Nein, nein, nein. Das wäre furchtbar gewesen.
Das wäre absolut cool. Furchtbar gewesen.
Ich finde es lustig, dass wir jetzt hier sitzen können und sagen können, ja, das ist ja das, was die Stones gemacht haben, aber es wird halt nicht erwähnt.
Ja, Eli Roth hätte am Ende eine Coverversion von den Stones gespielt.
Nein, Eli Roth wäre selber als Mick Jagger durch die rote Tür gekommen.
Mit dem Hammer in der Hand.
Kotzend.
Ja.
Ne? Nee, also ich, man kann Insidious vieles anlasten. Das ist langweiliger Hollywood-Horror, keine Frage. Aber ich finde, wenn man sich diesen Sumpf ansieht, dann lugt dieser Film ein bisschen hervor. Er ragt ein bisschen heraus. Und von allen Insidious-Filmen, die ich erdulden musste, und es war oft meiner Begleitung wegen, die unbedingt in diesen Film wollte. Nee, es ist ja fast schon Date-Movie Insidious. Die haben mich nie interessiert, die haben mich nie gekriegt. Und hier habe ich, aber vielleicht ist das auch jetzt die Altersmilde, oder vielleicht ist es auch, weil ich einfach dieses Universum jetzt so ein bisschen kenne, in all seiner Plattheit, hat er mich ein bisschen erfrischt.
Na gut.
Für den einen
reicht halt der Eisberg nach oben, und für den anderen ragt halt der Eisberg nach unten. So. Du hast mich heute ganz schön böse angepöbelt.
Ja, vollkommen zu Recht.
Nee.
angepöbelt, klar. Wie ich finde, also bestimmt 102% der Fälle zu Recht.
Mhm. Okay, ich weine jetzt ein bisschen.
Ja, komm. Kannst du zum Einschlafen kuschel dich in deine Midsommerdecke. Nee. Und guck dir nochmal Bo is Afraid an.
Nein, ich gucke mir heute nochmal Dawn of the Dead an. Der ist nämlich diese Woche, ist er nämlich 45 Jahre alt geworden.
So. Oh, das wäre ja Wahnsinn, wenn wir dann nicht nächste Woche über den sprechen würden nochmal.
Absolut, absolut. Sowieso alle Daten, die gerade kommen, geben einem das Gefühl, echt alt zu sein. Aber da können wir ja nächste Woche drüber reden.
Alles klar. Und bis dahin sagt der Uli.
Fick dich, Jan. Nein, gute Nacht da draußen.
Und tiptoe through the tulips.